Mumbai im November 2008. 10 Terroristen verüben an 10 unterschiedlichen Stellen der indischen Metropole Attentate. Das ist der Plot eines Agenten-Thrillers, der heute Abend um 20.15 Uhr in der ARD läuft. Die ARD zeigt gleich nach dem Spielfilm Harrichs Dokumentation zum Thema. Spur des Terrors heißt die Doku, die einen Blick hinter die Kulissen der Geheimdienste wirft. Es geht um die westlichen Geheimdienste, die den pakistanischen Geheimdienst ISI unterstützen und der wiederum islamistische Terroristen. Thomas Reuter ist der SWR-Redakteur der Doku Spur des Terrors. Ich habe ihn gefragt, wie funktioniert konkret dieses Geschäftsmodell Terror?
Das Geschäftsmodell Terror beruht einfach darauf, dass der Westen im Kampf gegen den Terror, dem ISI, dem pakistanischen Geheimdienst, Geld, Ausbildung, Ausrüstung gibt, um eben die Islamisten zu kontrollieren und die islamistischen Terrorzellen zu überwachen und zu bekämpfen. Und der ISI arbeitet aber eben auch mit diesen Terrorzellen zusammen und macht sie erst recht noch stark und bekommt dann mehr Geld aus dem Westen, damit man mehr gegen die kämpfen kann. Und das Geschäftsmodell läuft für den ISI sehr gut.
Ich habe Sie richtig verstanden, der deutsche Geheimdienst und vermutlich auch nicht nur der unterstützt den pakistanischen Geheimdienst, obwohl man weiß, die unterstützen islamistische Terroristen. Eigentlich ist das absurd.
Ja, man versucht an Informationen dran zu kommen, die man mit der Satellitenaufklärung und mit der technischen Überwachung einfach nicht bekommen kann. Also Informationen direkt aus Terrorzirkeln laufen eben immer über, die Geheimdienstler sagen, Human Intelligence, also wirklich über einzelne Personen, Verbindungsleute, Kontaktleute. Und diejenigen, die tatsächlich etwas wissen über Terror, was nicht in den Zeitungen steht, das sind meistens eben die Terroristen selbst. Und die Geheimdienste sagen, wenn wir etwas über die rausfinden wollen, was wir noch nicht wissen, dann müssen wir in Kontakt mit denen treten. Deswegen versuchen sie tatsächlich mit denen zusammenzuarbeiten, die sie eigentlich bekämpfen.
Inzwischen weiß man ja auch, dass auch Islamisten zum Beispiel an den Attentaten auf deutsche Militärcamps in Afghanistan beteiligt waren. Heißt das denn, der BND nimmt auch tote deutsche Soldaten in Kauf? Hauptsache, man kommt über den ISI an Informationen ran?
Das ist sicher nicht beabsichtigt. Aber es ist schwierig, sagt der Geheimdienst, der Bundesnachrichtendienst, so etwas zu vermeiden. Der ehemalige BND-Präsident Gerhard Schindler sagt uns im O-Ton, dass sie nicht unterscheiden könnten, klar zwischen den Guten und den Bösen, dass viele Agenten die Seiten wechseln oder gleichzeitig für verschiedene Dienste arbeiten. Da geht es einfach um Geld, wie gesagt, ein Geschäftsmodell. Und er sagt, wir müssen unsere Moralvorstellungen als Geheimdienstmitarbeiter ein Stück weit hinten anstellen.
Eine Schlüsselfigur im Spielfilm und auch in der Realität ist der Mehrfachagent David Hatley, der mit den USA und mit Pakistan zusammenarbeitete. Er soll für die Terroranschläge in Mumbai mitverantwortlich sein und er hat auch Daniel Harrich zu seinen Recherchen bewogen. Was weiß man über Hatley?
Hatley ist zum Teil pakistanischer, zum Teil amerikanischer Abstammung, ist ein US-Bürger und war zuerst in den 80er Jahren Drogenkurier von Pakistan nach USA, ist 1988 am Flughafen in Frankfurt vom deutschen Zoll aufgegriffen worden mit 3 Kilo Heroin im Gepäck und überstellt worden an den Bundesnachrichtendienst. Der BND hat ihn dann rekrutiert und überstellt, vermittelt an die amerikanischen Behörden. Seitdem hat er dort gearbeitet als Informant für die amerikanische Drogenfahndung DEA. Später dann auch für FBI und CIA und sollte die Islamisten auskundschaften in Pakistan. Man hat ihn nach Pakistan geschickt und er hat hinter dem Rücken der Amerikaner und des Westens paktiert mit dem ISI und der Terrorgruppe Lashkar-e-Taiba, die er eigentlich auskundschaften sollte, und hat dann die Anschläge in Mumbai geplant. Und das war die Vorlage, die Blaupause sozusagen für die Anschläge, die dann auch in Brüssel und in Paris gefolgt sind.
In der Doku kommt, wie Sie sagten, der ehemalige BND-Chef Gerhard Schindler zu Wort. Auch der ehemalige ISI-Direktor Assad Durrani kommt zu Wort. Er wurde sogar in Deutschland ausgebildet, obwohl der BND wusste, dass er dem islamistischen Terror sehr nahe stand. Weshalb sind diese pensionierten Geheimdienstler so aussagefreudig? Dürfen die das denn überhaupt?
Niemand wird uns tatsächlich Dienstgeheimnisse verraten, aber es ist schon nah dran. Wir haben uns auch gewundert, dass sie relativ offen sprechen, diese Geheimdienstler. Assad Durrani, der ehemalige ISI-Chef, sagt also mit süffisanten Lächeln, ja, wenn du ein doppeltes Spiel spielst, dann spiel es gut, aber spiel es. Und er sagt uns ganz klar, wir haben einerseits die Amerikaner bedient und den Westen und andererseits die Islamisten. Und sie haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Und auf der anderen Seite Gerhard Schindler, der um Verständnis wirbt dafür, für seine Position. Er nennt das alternativlos, sie können nichts anderes machen. Aber er will tatsächlich eine öffentliche Diskussion darüber, das nehme ich ihm ab. Und er hätte gerne die Rückendeckung aus Politik und Gesellschaft, dass das, was sie da machen, ebenso sein muss. Meiner Ansicht nach müsste man es tatsächlich diskutieren. Er hat recht, man braucht eine Diskussion darum. Und die Frage ist, wo ist die rote Linie? Wie weit kann man mitgehen bei diesem schmutzigen Spiel? Er nennt das ja selbst ein Business. Und wo ist eben die Grenze?
Wie schwierig hat sich denn insgesamt die Recherche für die Doku-Spur des Terrors gestaltet? Wie gefährlich war das Ganze?
Gefährlich ist es in erster Linie für den Autor Daniel Harrich gewesen. Der hat sich tatsächlich in islamistische Kreise gewagt. Ich habe dann mal zwischendurch eine WhatsApp-Nachricht aus dem arabischen Staat von ihm bekommen. Er würde jetzt gerne seinen Live-Standort mit mir teilen. Da kriegt man dann angezeigt, wo er sich exakt im Moment befindet. Und wenn sich der Live-Standort in den nächsten 6 Stunden schlagartig ändert, ohne dass er das erklärt oder überhaupt nicht mehr auftaucht, dann müsste ich agieren. Also er meinte damit, ich muss dann die deutsche Botschaft einschalten beziehungsweise das Auswärtige Amt und alles versuchen, ihn wieder ausfindig zu machen. Das hat zum Glück nicht sein müssen. Ich habe dann also nach 5 Stunden ein WhatsApp-Bild bekommen, wo man ihn sieht, zusammen mit dem pakistanischen Staatschef, dem ehemaligen Pervez Musharraf, der per Haftbefehl gesucht wird, international. Und die ISI-Leute, also der pakistanische Geheimdienst, haben ihn dann dorthin gebracht. Aber das war eine ziemlich aufregende Sache.